HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham. In der heutigen Hörbuchzeit sprechen wir über das Debüt von Douglas Stewart, Shaggy Bane, so der Titel. 34. September heißt der Roman von Angelika Klüsendorf, in dem ein Toter zum Chronisten eines ganzen Dorfes wird und in Barbara stirbt nicht von Alina Bronski muss sich ein Ehemann neu erfinden. Den Mut, anders zu sein, findet Lucy in unserem Kinder- und Jugendhörbuch, wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte. Das Debüt von Dieter Zipfel, die dafür den Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 erhielt und auf die HR2-Hörbuch-Bestenliste kam. Douglas Stewart, geboren und aufgewachsen in Glasgow, studierte zunächst in London und arbeitete als Modedesigner in New York. Shaggy Bane ist sein erster Roman und wurde mit dem Booker Prize 2020 ausgezeichnet. Dorothee Meyer-Karwick, wohin entführt uns denn dieser Roman Shaggy Bane?
Der entführt uns in die Heimatstadt des Autors, nämlich ins Glasgow der 1980er Jahre, also in die Thatcher-Ära. Glasgow, Hafenstadt in Schottland. Mit der Stadt geht es seit den 1960er Jahren wirtschaftlich ziemlich steil bergab. Stahlwerke, Kohleminen, Motorenwerke, alles wird geschlossen. Das führt zu Massenarbeitslosigkeit und einem Zerfall der Stadt. Inzwischen geht es dieser Stadt mittlerweile wieder besser, aber in den 80er Jahren sieht es da echt übel aus. Und in dieser Szenerie lebt Shaggy Bane, zu Beginn des Romans etwa 10 Jahre alt. Er hat noch 2 ältere Geschwister. Shaggys Vater Shag ist Taxifahrer, Shaggys Mutter Agnes Hausfrau und Alkoholikerin. Und wir erleben nun in dem Roman mit, wie Shaggy in diesem Milieu aufwächst.
Das sind ja nicht wirklich gute Startbedingungen für einen kleinen Jungen.
Nee, definitiv nicht, zumal Shaggy anders ist als die anderen Jungs. Er bewegt sich feminine, er kämmt gern die Haare seiner Mutter, er mag nicht Fußball spielen. Und sowohl für die Mitschüler als auch für die Lehrer ist das ein gefundenes Fressen. Also Homophobie ist riesig in diesem Arbeitermilieu. Und dazu hören wir gleich schon mal einen Ausschnitt gelesen von Marc Waschke. Und zwar eine Situation auf dem Schulhof, wo ein Schuljunge Shaggy anpöbelt, nachdem der einen Fußball an den Kopf bekommen hat.
Verdammte Scheiße. Hör auf, so eine kleine Scheißschwuchtel zu sein. Die anderen Jungs rotteten sich wie Straßenköter zusammen und er sah den Hunger in ihren Augen. Willst du lieber ein Mädchen sein? Grinsend breitete Francis vor der Menge die Arme aus. Shaggy schüttelte den Kopf. Er wollte sich nur die Hand auf das glühende Gesicht legen. Hättest du lieber ein Röckchen an? Nein, murmelte Shaggy. Widersprich mir nicht, Schwuchtel. Francis, der einen Kopf größer war, gab Shaggy einen Stoß gegen den Brustkorb. Du bist eine schwule kleine Schwuchtel. Du und Father Barry kommt in die Hölle für das Zeugs, das ihr treibt. Die Jungs kicherten im Chor und dann stimmten sie an. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Francis hob die linke, um Shaggy auf die rote Wange zu schlagen. Shaggy wich zurück, aber es war nur eine Finte und Francis ließ die andere Faust gegen seine Schläfe krachen. Er drehte sich zu den jubelnden Jungs um. »Den nennt mein Dad den Rattenfänger.« Shaggy lag am Boden und sein Kopf dröhnte von beiden Seiten.
Das war ein Ausschnitt aus Shaggy Bane von Douglas Stewart, gelesen von Marc Waschke, den wir als Kommissar aus dem Berliner Tatort auch kennen.
Keine leichte Situation für den kleinen Shaggy und eine alkoholkranke Mutter kann sicherlich auch nicht den richtigen Halt geben, oder?
Ja, so teils, teils. Denn bei allem ist die Mutter auch so eine Kämpfernatur. Und das vermittelt sie auch ihrem Sohn Shaggy, zum Beispiel, als der einmal im Zimmer wild vor ihr her tanzt und dann plötzlich bemerkt, dass die Nachbarskinder durchs Fenster glotzen und sich lustig machen.
Mitten in einem Sprung aus Cats schrie er laut auf. Es war ein schriller, femininer Schrei, der gleiche Schrei, den er losließ, wenn Leek sich im Dunkeln auf ihn stürzte. Shaggy stand wie versteinert mit ausgestreckten Fingern da. Er hatte es die ganze Zeit nicht bemerkt und er würde nie erfahren, wie lange sie schon da standen. Im Fenster des Wohnzimmers gegenüber standen die McAvenys. Sie drückten sich die Gesichter an der großen Scheibe platt und kamen fast um vor Lachen. Das Fenster klirrte, als sie vor Aufregung dagegen schlugen. Mistkäfer machte eine kleine sexy Pirouette und Shaggy war klar, dass sie ihn nachahmte. Er sah seine Mutter an. Wann hatte sie es bemerkt? Sie erwiderte seinen Blick und zog nur an der Zigarette. Ohne zum Fenster zu sehen, zischte sie durch zusammengebissene Zähne. »Wenn ich du wäre, würde ich weitermachen.« »Ich kann nicht.« Die Tränen kamen. »Du weißt, dass sie nur gewinnen, wenn du sie gewinnen lässt.« »Ich kann nicht.« Seine Arme und Finger waren immer noch ausgestreckt und er stand erstarrt da wie ein toter Baum. »Gib ihnen die Genugtuung nicht.« »Mami, hilf mir, ich kann nicht.« »Doch, du kannst.« Sie lächelte immer noch durch die Zähne. »Kopf hoch und gib Gas.« Bei den Mathehausaufgaben war sie nicht zu gebrauchen und an manchen Tagen verhungerte er regelrecht, bevor er von ihr eine warme Mahlzeit bekam. Aber als Shaggy sie jetzt ansah, wusste er, dass genau das hier ihre Stärke war. Jeden Tag schminkte und frisierte sie sich und stieg mit hocherhobenem Kopf aus ihrem Grab. Wenn sie sich im Suff blamiert hatte, war sie am nächsten Tag aufgestanden, hatte ihren besten Mantel angezogen und war der Welt entgegengetreten. Wenn ihr Magen leer war und ihre Kinder hungrig, machte sie sich zurecht und ließ sich vor der Welt nichts anmerken.
Ganz schön rauer Ton, den Marc Waschke hier anschlagen muss. Wie gefällt er Ihnen denn als Interpret?
Ja, er hat das hier wirklich nicht leicht. Er muss ja den rauen Slang dieses Arbeitermilieus drauf haben. Immerhin kommt Marc Waschke aus dem Ruhrgebiet, nämlich aus Wattenscheid. Und auch wenn er nicht aus dem Arbeitermilieu stammt, da bleibt was hängen. Es klingt, oder er klingt also nach Ruhrpott. Und dazu kommen dann noch einige durch die Übersetzung vorgegebene fremde Einsprengsel, die so diesen Glasgower-Slang imitieren sollen. Das klingt für mich mitunter ein bisschen absonderlich, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es anders machen sollte. Besonders gut finde ich Marc Waschke aber, wenn er sich so in die Gefühle von Shaggy einfühlt, dann klingt er mitunter auch weich und behutsam. Und dieses dunkle Timbre seiner Stimme unterstreicht auch das Mitfühlende, das im Roman immer wieder mitschwingt.
Wie geht's denn mit Shaggy weiter?
Also der Vater verlässt die Familie, die Geschwister ziehen ebenfalls so rasch wie möglich aus und dann bleiben eben Agnes und Shaggy zurück. Und dann wird so eine typische Co-Abhängigkeit beschrieben, die diesen kleinen Jungen extrem aufreibt und ihn schnell in eine Verantwortung drängt, die er eigentlich noch gar nicht tragen kann. Er versucht immer wieder der Mutter zu helfen, wenn die mal wieder komplett abgestürzt ist.
Harter Stoff, rauer Ton. Kann man das über eine lange Strecke als Hörer ertragen?
Ja, weil man auch immer Mitgefühl hat, vor allem eben mit dem kleinen Jungen Shaggy, aber auch mit Agnes, weil beide auch unheimlich tapfer sind, weil Agnes es auch fast mal schafft, vom Alkohol wegzukommen. Und weil man spürt, dass die Romanfiguren immer so um ihre Würde kämpfen in dieser ziemlich trostlosen Umgebung und letztendlich auch, weil man natürlich wissen will, wie es mit Shaggy und Agnes weitergeht.
Geht's denn gut für die beiden aus?
Also für ihn eventuell, zumindest findet er irgendwann jemanden, mit dem er reden kann, jemanden, der ihn versteht. Und so kann man zumindest die Hoffnung haben, dass er es schafft, seinen Weg zu gehen. Bei Agnes, naja, da sieht's ein bisschen bitterer aus.
Douglas Stewart, Shaggy Bane, aus dem Englischen von Sophie Seitz, gesprochen von Marc Waschke. 3 MP3-CDs haben eine Dauer von 15 Stunden und 30 Minuten, kosten 26 Euro und sind bei Hörbuch Hamburg in der Edition Osterwold erschienen. Angelika Klüsendorf veröffentlichte bereits mehrere Erzählbände sowie den Roman Alle leben so und die von Kritik und vom Publikum gelobte Romantrilogie Das Mädchen, April und Jahre später, deren Einzeltitel alle für den Deutschen Buchpreis nominiert waren und zweimal auf der Shortlist standen. 2019 wurde sie mit dem Marie-Louise-Kaschnitz-Preis geehrt. Jetzt ist der 34. September erschienen. Dorothee Meyer-Karwick, der 34. September. Der Titel erinnert doch ein bisschen an das Kinderbuch Der 35. Mai von Erich Kästner. Haben die beiden denn was gemeinsam?
Ja, schon. Denn auch hier wird die Wirklichkeit so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wir sind aber nicht im Frühling, sondern im Herbst des Lebens. Und im Mittelpunkt steht eben kein kleiner Junge, sondern der 70-jährige Walter. Das Ganze spielt in Ostdeutschland auf dem Dorf und die FAZ hat ja schon geschrieben, dass es zurzeit viele Romane von Frauen gibt, die auf dem Land spielen. Vor allem bei Autorinnen hat offensichtlich so eine Art Stadtflucht eingesetzt, so eben auch bei Angelika Klüsendorf, die lebt auf dem Land in der Nähe von Berlin und sie sagt in einem Interview, dass sie über ihre Leute schreibe, also immer auch Verständnis und Zuneigung für ihre Romanfiguren empfinden würde.
Was sind denn Ihre Leute, zum Beispiel dieser Walter?
Also dieser Walter ist jetzt ein ziemlich alter Griesgram. Er ist verheiratet mit Hilde, achtet aber schon lange nicht mehr auf das, was sie sagt, denkt, fühlt oder möchte. Er hat so eine innere Wut gegen alles und jeden aufgebaut, und zwar seit der Wende. Ja, und dann wird er aber krank. Er hat ein Glioblastom, einen Hirntumor, inoperabel. Er selbst erfährt nichts davon. Der Arzt Dr. Kies erzählt nur seiner Ehefrau Hilde davon. Die war nämlich früher Arzthelferin bei ihm, ist nun pensioniert, aber die beiden verstehen sich noch gut. Walter weiß also nichts, verändert sich aber mit dem Tumor. Er wird plötzlich freundlicher und ausgeglichener. Ja, und dann wenig später in der Silvesternacht passiert dies. Wir hören Corinna Harfuch.
Sie prostete ihm zu. Walter trank sein Glas aus, wiegte sich gähnend hin und her. »Geh doch ins Bett, mach einen Silvesterschlaf.« »Ich bin wirklich sehr müde.« Er erhob sich schwerfällig aus dem Sessel. Sie hörte sein Schnaufen auf dem Weg ins Schlafzimmer. Sein Gang war schleppend. »Hast du alles?« rief sie ihm hinterher. »Alles, was ich brauche.« Sie seufzte. Erst still, dann ein zweites Mal laut hörbar, während sie die hellblaue Küchenwand musterte, die einen frischen Anstrich brauchte. Walter hatte sich nicht zugedeckt, er atmete schwer. Seine Füße waren groß und knochig, beim Gehen setzte er sie nach außen. Er sah abgekämpft aus. Sie dachte, es muss ihn viel Kraft kosten, dieses heitere Gemüt. Er war ein freundlicher, alter Mann geworden. Sie deckte ihn zu, berührte seine Haare, versuchte, sich ein Gefühl für ihn ins Gedächtnis zurückzurufen, doch da war nichts. Er begann zu schnarchen, stieß kurze, zitternde Laute aus. Sie hätte das Gewehr nehmen können, entschied sich aber für die Axt. Hilde ließ sie auf seinem Kopf niedersausen, als wollte sie einen Holzscheit spalten. Sie hatte sich vorgestellt, danach verändert auszusehen. Sie trat aus der Duschkabine, drehte den Kopf vor dem Spiegel nach rechts, nach links. Alles wie immer.
Tja, alles wie immer. Naja, für Walter nicht. Er ist definitiv tot und trotzdem beginnt für ihn auch etwas Neues. Er ist jetzt im Totenreich und da noch sehr lebendig, sagen wir mal. Und er und viele andere Tote aus dem Ort umgeben nun die Lebenden. Und dieser tote Walter wird zum Mittelpunkt des Romans, der aus zwei Perspektiven geschrieben ist. Walters Ich-Perspektive wird gelesen von Walter Kreie. Und dann gibt es dann noch die Perspektive der Lebenden, die wird interpretiert von Corinna Harfuch.
Sie haben ihn als wenig liebenswerten Menschen geschildert, diesen Walter. Da liegt es ja nun nahe, dass er sich nun an seiner Hilde rächen will.
Ja, eigentlich schon. Aber nein, gar nicht. Er ist wie ausgewechselt aus dem wütenden Mann, ist ein sehr nachdenklicher Mensch geworden, der sich in der neuen Situation erstmal auch zurechtfinden muss. Und eine andere Tote erklärt ihm nun sein neues Dasein.
Das Alter spielt bei uns keine Rolle mehr. Jung sind die, die noch nicht lange tot sind, sagt Gerda Engel. Was für ein Schwachsinn. Soll ich etwa gewindelt werden? Gibt man mir die Flasche? Sie schaut mich an. Ihre trockene Haut knistert vor Humorlosigkeit. Wer hat hier das Sagen? Gibt es sowas wie einen Friedhofsvorstand? Warum sehen mich alle so merkwürdig an? Sie kennen dich noch nicht lange so. Was heißt so? Jeder stirbt so, wie er in der letzten Endlichkeit gelebt hat, sagt sie. Das Wichtigste sind die Stunden vor dem Übergang. Jetzt verstehe ich nichts mehr. Ich habe sie noch nie so reden gehört. Das wird dir schon noch aufgehen. All die Jahre haben die Toten einen wütenden Menschen gesehen, und dann wurdest du in den letzten Wochen lammfromm. Außerdem sieh dich an. Dein Schädel ist ziemlich hinüber. Das ist ungerecht, erwidere ich. Die paar Wochen gegen den ganzen Rest? Wer sagt, dass es im Tod gerechter zugeht als im Leben?
Wir haben nun Corinna Harfuch gehört und auch Walter Kreie. Sind Sie denn eine gute Besetzung für das Hörbuch?
Also ich finde schon, Corinna Harfuch ist ja die Chronistin. Sie blickt so sachlich von oben auf das Dorfleben. Klingt klar, aber so ein bisschen schallt Blitz auch immer mal wieder so hervor. Und Walter Kreie ist dieser tote Walter. Er liest bedächtig und nachdenklich. Er ist ganz in der Rolle des Toten, der auf sein Leben zurückblickt und letztendlich sogar auch bereut, dass er seine Hilde so wenig beachtet hat. Eine Erkenntnis, die leider etwas spät kommt.
Erfahren wir denn, warum Hilde ihren Walter überhaupt getötet hat? Also konnte sie nicht mehr ertragen, wie er sie behandelt hat, oder hatte sie Mitleid wegen des Hirntumors?
Das erfahren wir nicht. Und diese Hilde verschwindet. Und wir erfahren auch nicht, wohin. Auch die Toten wissen das nicht. Die sind nämlich nicht allwissend.
Ein Roman hatte in der Regel einen Handlungsablauf, eine Entwicklung. Der Beginn ist ganz klar. Das ist die Tötung von Walter. Aber wie geht's weiter?
Ja, es gibt hier nicht den stringenten Handlungsablauf, sondern das Ganze ist eher wie so ein Wimmelbild mit vielen Personen, Lebenden und Toten, und vielen Geschichten, die in diesem Dorf spielen, das durch die Wände ziemlich durchgeschüttelt wurde. Es sind sehr unterschiedliche Menschen, aber sie alle haben so ihre Träume, ihre Verzagtheiten, ihre kleinen Freuden und großen Enttäuschungen. Auch die Schriftstellerin selbst fehlt nicht. Das finde ich ganz witzig. Sie ist Teil des Dorfes, läuft sozusagen immer wieder durchs Bild, streitet und versöhnt sich mit ihrem Freund, einem Trommler, sammelt Pilze oder geht mit dem Hund spazieren.
Okay, auch wenn Sie den Roman jetzt als Wimmelbild beschrieben haben, irgendeine Entwicklung muss es doch geben.
Ja, es gibt noch so eine Art roten Faden, einen kollektiven Traum. Also Steven Spielberg hat sich nämlich angekündigt in diesem Dorf. Er will das Leben vom Großvater einer der Dorfbewohnerinnen verfilmen. Der war wohl Widerstandskämpfer. Und die Dorfbewohner hoffen dadurch, aus der Bedeutungslosigkeit gerissen zu werden. Aber man ahnt schon, diese Hoffnung wird enttäuscht. Was grundsätzlich auffällt, sind eher die Männer, die an den neuen Verhältnissen scheitern und verbiestert werden, bis der Tod kommt. Und es sind eher die Frauen, die bereit sind, neue Wege einzuschlagen, auch sehr außergewöhnliche. Also Hilde beispielsweise hat schon zu Lebzeiten ihres Mannes Tschuktschisch gelernt und beginnt in dieser Sprache Gedichte zu schreiben, für die sich ihr Mann Walter zu Lebzeiten nie interessiert hat. Und nun als Toter beginnt er eben auch Tschuktschisch zu lernen, um die Gedichte mühsam zu entziffern. Und eine andere Person, die dicke Hubert, öffnet dann ein Frauenhaus in Hamburg. Und die Frau von dem Arzt Dr. Kies beginnt zu malen und ist damit erfolgreich. Also das sind so ganz verschiedene Entwicklungen in diesem Roman.
Wie fällt Ihr Fazit aus?
Ja, das ist ein Roman, der ja so ein bisschen wie das Leben ist. Also es gibt nicht für alle Fragen eine Antwort, aber der Roman hat doch auch eine Botschaft. Das klingt jetzt ein bisschen nach Poesiealbum, ist aber eben auch ernst gemeint. Und diese Botschaft heißt: Leute, bleibt nicht in eurer Verbiesterung hängen, nehmt euer Leben in die Hand, macht das Beste draus und genießt es so gut es geht. Denn ob wir wirklich nach dem Tod noch so lebendig sind wie diese Toten und uns noch ändern können wie Walter, das ist dann doch eher ungewiss.
Angelika Klüsendorf, 34. September. Gesprochen von Corinna Harfuch und Walter Kreie. 4 CDs, etwas über 5 Stunden, kosten 22 Euro und sind bei Osterwold Audio erschienen. Alina Bronski. Ihr Debütroman Scherbenpark wurde zum Bestseller, ist inzwischen beliebte Lektüre im Deutschunterricht und wurde fürs Kino verfilmt. Es folgten die Romane Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche und Nenn mich einfach Superheld. Baba Dunyas letzte Liebe wurde für den Deutschen Buchpreis 2015 nominiert und ein großer Publikumserfolg. Barbara stirbt nicht, heißt ihr aktueller Roman. Dorothee Meyer-Karwick, wer ist denn diese Barbara?
Barbara ist die Frau von Walter, Walter Schmidt. Und dieser Walter ist eigentlich die Hauptfigur des Romans. Er wird zu Anfang als sehr unsympathischer Mensch beschrieben. Er ist ein Mann alter Schule, hat die Rente erreicht, hat früher Waschmaschinen und andere Elektrogeräte installiert und repariert. Er ist sehr konservativ, auch im Haushalt. Das heißt, er hat nie gelernt, wie man Kaffee kocht oder den Staubsauger bedient. Das alles überließ er seiner Ehefrau Barbara, einer Russlanddeutschen, der er jeden Akzent abtrainiert hat und der er, wie er selber meint, Ordnung und Sauberkeit beigebracht hat. Doch diese Barbara liegt eines Morgens nicht neben ihm, wie er es gewohnt ist. Walter Schmidt ist irritiert und sucht sie in der Wohnung. Und da hören wir jetzt mal rein, es liest Thomas Anzenhofer.
Er kam nicht weit. Eine ungewohnte Stolperfalle ragte aus der halboffenen Badezimmertür. Herr Schmidt näherte sich, erkannte Barbaras Fuß, dann auch den Rest. Sie lag auf den Fliesen und schaute ihm aus einem Auge entgegen, während sich das andere mit Verzögerung und auch dann nicht komplett öffnete. »Walter«, sagte sie, »gib mir mal die Hand.« Herr Schmidt beugte sich über sie und versuchte, sie hochzuziehen. Barbara stöhnte und wehrte ihn ab, was ihm angesichts der Aufforderung, ihr zu helfen, recht unsinnig erschien. Sie drehte sich auf die Seite, stützte sich mit den Händen ab und kämpfte verzweifelt gegen die Schwerkraft. Herr Schmidt griff ihr unter die Achseln und zog sie hoch. Er warf ihren Arm um seinen Hals, brachte sie Schritt für Schritt zurück ins Bett und hob ihre überraschend schweren Beine auf die Matratze. Ihre Füße steckten noch in den gefilzten Hausschuhen, er zog sie ihr aus und stellte sie nebeneinander auf den Bettvorleger.
»Der Kaffee«,
flüsterte Barbara. »Schon gut«, sagte Herr Schmidt, »ich brauch grad keinen.«
»Aber ich«,
sagte Barbara. Das war überraschend.
Tja, seine Frau hat Wünsche, das kannte Walter Schmidt noch nicht. Ein Ausschnitt aus »Barbara stirbt nicht« von Alina Bronski, gelesen von Thomas Anzenhofer.
Walters Frau Barbara ist also krank. Das ist ja definitiv eine Zäsur, auch im Leben von Walter. Wie geht er jetzt weiter damit um?
Ja, Herr Schmidt denkt als erstes nicht daran, den Arzt zu holen. Er ist extrem ich-bezogen und sieht nur, dass seine Ordnung gestört ist, niemand ihm nur den Kaffee macht und das Essen auf den Tisch stellt. Aber es hilft eben nichts. Barbara bleibt liegen im Bett und wir begleiten Walter Schmidt nun bei seinen Bemühungen, im Haushalt klarzukommen. Und da geht natürlich einiges schief. Am dritten Tag ruft er endlich Sohn Sebastian und Tochter Karin an und erzählt, was passiert ist.
Er gab den Widerstand auf und erzählte ihr alles, was in den vergangenen 3 Tagen geschehen war. In diesen 3 Tagen ohne Frühstück und richtiges Mittagessen. »Ich habe gerade Kaffee gekocht«, beendete Herr Schmidt seinen Bericht.
»Was?«
»Mit der Kaffeemaschine.« »Okay«, sagte Karin nach einer Pause. »Und wie war das?« »Wie soll's gewesen sein, salzig?« »Okay«, sagte Karin, »er ist Mama ansprechbar.« »Ja, sie fand es auch salzig.« »Okay, steht sie gar nicht auf. Sie war in der Nacht auf der Toilette, ist aber diesmal nicht umgefallen.« »Umgefallen? Hat sie sich verletzt?« »Sie hatte Blut am Kopf, ist aber wieder sauber. Hat sie wohl abgewaschen. Reg dich nicht auf.« Karin schwieg. »Karin, bist du noch da?« »Ja, ich google die Zugverbindungen. Ach, scheiße, muss das alles ausgerechnet jetzt passieren. Ich ruf nochmal Sebastian an. Ruf ihn nicht an«, sagte Herr Schmidt, der sich jetzt ein wenig dafür schämte, dass er Sebastian bereits angerufen und dieser ihn angeschrien hatte. »Das geht doch alles gar nicht. Ich verstehe nicht, was da bei euch los ist. Du rufst sofort einen Arzt.« »Es ist Sonntag.« »Ruf den Notarzt.« »Es ist kein Notfall. Sie hat meinen Kaffee getrunken.« Karin stöhnte.
Herr Schmidt ist ja wirklich ein richtiges Ekelpaket.
Ja, kann man so sagen. Und er versteht überhaupt nicht, dass die Kinder sich mehr um die Mutter als um ihn sorgen. Und dieser Interpret Thomas Anzenhofer, der unterstreicht ja diesen negativen Eindruck. Er liest so ein bisschen staccatohaft, auf jeden Fall völlig ohne Emotion, bollerig, ruppig und ganz ehrlich, das macht das Hören schon auch ein bisschen anstrengend, weil er diesen Unsympath eben so gut interpretiert. Erst ganz zum Schluss kommen ganz leichte Anklänge von Weichheit in seine Stimme. Bis dahin ist man als Hörer aber schon ziemlich erledigt.
Da haben wir es. Also Walter ist am Anfang so der unsympathische Typ, aber das verändert sich. Mhm. Was geschieht?
Ja, nachdem Sohn Sebastian Walter das Internet erklärt hat, nutzt Walter den Facebook-Account von Barbara und stößt im Internet auf die Seite des Fernsehkochs Medinsky. Und auf dessen Facebook-Seite findet er nicht nur so Schritt-für-Schritt-Anleitungen, sondern er merkt, dass man da auch Fragen stellen kann zu allen möglichen Gerichten, wie man die kocht. Und bald wird er bekannt in dieser Facebook-Community. Er wird regelrecht berühmt. Viele wollen ihm beim Kochen helfen.
Ja, warum interessiert er sich denn jetzt so fürs Kochen?
Ja, er will kochen lernen, weil er denkt, wenn Barbara nur ordentlich isst, dann wird sie auch wieder gesund. Er will einfach nicht wahrhaben, dass sie sehr ernsthaft krank sein könnte. Und er schreit es fast heraus, Barbara stirbt nicht. Mhm. Jedenfalls, er kocht und übers Kochen lernt er dann die vielfältige Welt um sich herum kennen und wandelt sich dann vom Ekelpaket zum mitfühlenden Ehemann. Auch seine Vorurteile bröckeln. Ja, und mit ihr, ja, alle alten Gewissheiten über sein Leben und seine Familie.
Das klingt ein bisschen sehr nach Zauberei. Wie glaubhaft ist denn so eine Wandlung?
Ja, also mir wurde erst nach und nach klar, dass dieser Roman von Alina Bronski als Weihnachtsgeschichte konzipiert ist. Denn es endet auch dann mit dem Heiligabend und da auch mit der Komplettwandlung dieses Walter Schmidt. Er bringt nämlich jemanden mit, den er seit Jahren negiert hat, worunter vor allen Dingen seine Barbara sehr litt. Und damit erinnert der Roman in seiner Art tatsächlich an Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Auch dort macht ja ein fürchterlich griesgrämiger, unsympathischer Mensch, dieser Ebenezer Scrooge, eine komplette Wandlung durch. Ach ja, und solche Weihnachtsgeschichten haben halt ihre eigenen Gesetze. Und so nehme ich dann die doch recht holzschnittartige Beschreibung und Wandlung dieses Walter Schmidt eher hin. Zu Weihnachten ist es irgendwie okay, aber ich muss schon sagen, es ist jetzt nicht Alina Bronskis bester Roman.
Stirbt Barbara?
Tja, darüber hülle ich dann den Mantel des Schweigens um der Spannung willen.
Verständlich. Alina Bronski, Barbara stirbt nicht. Gesprochen von Thomas Anzenhofer, eine MP3-CD, 5 Stunden, 59 Minuten in der ungekürzten Fassung, kostet 20 Euro und ist bei Roof Music in der Edition Tacheles erschienen. Kommen wir nun zu unserem Kinder- und Jugendhörbuch. Es heißt »Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte« und ist das Debüt von Dieter Zipfel. Das Buch der 1981 in Norddeutschland geborenen Autorin gewann 2020 den Deutschen Jugendliteraturpreis. Und im August kam die Lesung auf den 2. Platz der hr2-Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche. Till Kronsfurt hat das Hörbuch für uns angehört und dies schon mal zuvor. Auch ihm hat es richtig gut gefallen.
Lucy hat ein Problem. Das Problem heißt Michael und ist der neue Freund ihrer Mutter. Michael macht unpassende Witze, kaut mit offenem Mund und redet ständig über seine Verdauung. Lucy will ihn loswerden. Doch weil das nicht geht, fasst sie einen Plan. Sie will abhauen. Zur Ex-Freundin ihrer bisexuellen Mutter nach Berlin. Dort will sie zukünftig leben. Aber um abhauen zu können, braucht sie Geld. Da kommt ihr der Aushang gerade recht, dessen Verfasser 20 Euro pro Stunde fürs Gassigehen verspricht. Doch bei der Adresse angekommen, stellt sie fest, dass es gar keinen Hund gibt. Stattdessen braucht der, offenbar unter Legasthenie leidende Herr Klinge, einen Ghostwriter für sein Kochbuch. Das Besondere, Klinge diktiert Lucy Rezepte für Zaubertränke, die er aus den Körperteilen von Fabelwesen zusammenbraut.
Ich starre auf die Gläser mit dem eingelegten Gemüse und ich weiß nicht, ob es am Einfall des Lichtes liegt oder ich doch kurzsichtig bin, aber für einen Moment kann ich es sehen. Ich bin umgeben von in Formaldehyd eingelegten Körperteilen. Und jetzt platzt das aus Klinge heraus. Wie aufgezogen springt er im Zimmer herum und hält mir ein Glas mit eingemachtem nach dem anderen ins Gesicht. Dabei brüllt er: Feenzahn! Sieht aus wie Mais. Drachenherz! Eine formschöne Tomate. Einhornknochen. Rhabarber? Werwolfsspucke? Honig. Nixenhirn. Himbeere. Oh mein Gott, denke ich. Aber das war erst der Anfang.
Denn eines der Rezepte ist die Anleitung für einen Liebestrank. Und in der Schule gibt es diesen gut aussehenden Marvin. Natürlich glaubt Lucy nicht an Magie. Andererseits...
Mindestens ein echter Biologe hat sich mit Fabelwesen beschäftigt. Er hat ein Buch darüber geschrieben, dass Einhörner, Phönixe und Meerjungfrauen echte Tiere sind. Tiere, die es wirklich gibt. Dass Einhörner zum Beispiel eine bestimmte Ziegen- oder Rinderart sind. Mit ganz normal zwei Hörnern. Dass sich das zweite Horn aber immer hinter dem ersten versteckt. So dass es aussieht, als hätte das Tier nur ein Horn. Einhorn. Sowas wie eine optische Täuschung, aus der die Menschen sich dann irgendwas zusammengereimt haben. Eine Erklärung für etwas, was sie sonst nicht verstanden hätten. So wie Menschen das so machen. Warum ist es eigentlich nicht wahnsinnig, daran zu glauben, dass ein Geist, der aussieht wie ein dünner, bekiffter Opa im Nachthemd, die ganze Welt gemacht hat in 7 Tagen? Es ist doch völlig durchgedreht, dass in einer Frau, einer Jungfrau, einfach so plopp ein Kind entsteht.
Lucy braut den Liebestrank. Und tatsächlich scheint Marvin sich für sie zu interessieren. Doch dann entgleitet Lucy die Situation. Nicht nur, dass Klinge von Geheimagenten beschattet wird, die seine Rezeptur erbeuten wollen. Lucy muss auch feststellen, dass Marvin ein ziemlich fieser Typ ist. Doch davon ahnt sie erst etwas, als er eines Tages unangekündigt ihre Wohnung betritt.
Kann ich kurz reinkommen? Ich muss mal pinkeln, sagt Marvin und steht schon in unserem Flur. Da lang. Statt nach links ins Badezimmer abzubiegen, geht Marvin geradeaus und lehnt sich in die Küche. Er lässt den Blick über unsere Regale, den Kühlschrank, den Herd, das Waschbecken wandern. Die Wohnzimmertür steht offen. Marvin geht rein. Es ist, als wäre unsere Wohnung in dem Moment, als Marvin sie betreten hat, zu seiner geworden. Marvin fasst an, schiebt weg, hebt hoch. Er untersucht die Dinge in unserem Wohnzimmer. Krasse Röhre, sagt Marvin und lacht hässlich, als er Michis Computer hinter dem Batikvorhang sieht. Er zieht sein Handy aus der Tasche und macht ein Bild. Sowas gibt's noch? Wo ist denn dein Zimmer? Hier, den Flur runter, letzte Tür. Marvin rauscht an mir vorbei. Unser Wohnzimmer bleibt stumm und erschüttert zurück.
Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, ist nur vordergründig die Geschichte eines verschrobenen Einzelgängers und seiner jugendlichen Gehilfin. Tatsächlich ist es ein anrührendes Hörbuch über die Suche einer Heranwachsenden nach Identität und objektiven Wahrheiten. Gelesen wird das Hörbuch von Alexandra Ostapenko. Die 35-jährige Theaterschauspielerin interpretiert die Heldin in all ihren Facetten. Es gelingt ihr gut, die Stimmungen des selbstbewussten Teenagers wiederzugeben. Dabei schafft sie es, mehr als viele ihrer Sprecherkollegen, ein Schmunzeln an den richtigen Stellen hörbar zu machen. Und man nimmt ihr ab, dass es tatsächlich Lucy ist, die gerade verträumt in sich hineinlächelt.
Till Kronsfort besprach »Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte« von Dieter Zipfel. Die Printausgabe erschien bei Karl Hanser, das Hörbuch beim Verlag der Divan. Die ungekürzte Version gibt es auf 4 CDs bei einer Länge von gut 5 Stunden. Das Hörbuch wird für Kinder ab 12 empfohlen und kostet 18 Euro. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende und auf das nächste Mal freuen sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.